Die zweite Liga ist eine Wundertüte. Formuliert habe diesen eher unterkomplexen Gedanken tatsächlich nicht ich, wie es jetzt alle erwarten, sondern Enrico Valentini nach dem 0:0 des ersten FC Nürnberg heute Nachmittag beim FC Ingolstadt. Und ich würde diesem Gedanken auch keine Bühne geben, wenn ich nicht wüsste, dass es sich mit diesem Podcast ganz ähnlich verhält. Man weiß nicht so wirklich, was rauskommt dabei, ein 0:0 gegen einen Absteiger oder ein 6:1, was auch immer. Immer wieder spannend. Ihr hört, Kat Depp und die beiden, die meist dafür sorgen, dass es irgendwie gelingt, sind Uli Dickmeier, hallo.
Servus.
Und Florian Zenger. Servus.
Servus.
Beide in Urlaubsstimmung. Der eine sitzt schon irgendwo im Allgäu. Nee.
Wo? Nee, in der Nähe von Bad Tölz.
In der Nähe von Bad Tölz. Und der andere verabschiedet sich demnächst wahrscheinlich wieder auf seine Privatinsel in der Karibik. Wo geht's bei dir hin, Uli? Willst du das verraten, diesem Millionenpublikum? Ja.
Erstmal eine Woche zu Hause chillen und dann noch ein bisschen auf Rügen.
Ah, Rügen.
Mhm. Ja.
Mein Freund.
War ich noch nie. Ostsee kenne ich noch nicht.
Freund Kerim, der diesen Podcast auch ab und an hört, um einschlafen zu können, befindet sich da auch gerade. Vielleicht lauft ihr euch über den Weg, aber ich glaube, dann sind die schon wieder auf der Heimreise. Letzte Woche haben wir es tatsächlich unabsichtlich oder gegen meinen Willen geschafft, auch wieder erst nach 20 Minuten über Fußball zu sprechen. Das ist eine kleine Serie, die wir da gerade hinlegen. Zweimal in Folge 20 Minuten über Nebensächlichkeiten. Diesmal gehen wir aber gleich ins Volle und reden über dieses wirklich schrecklich anzusehende 0:0 des Clubs beim FC Ingolstadt. Gibt's da Gegenmeinungen?
Ich fand's ganz okay eigentlich.
Ja, okay. Flo?
Zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust. Einerseits offensiv war es wirklich ganz katastrophal. Mhm. Das war echt schwer anzuschauen. Defensiv dafür richtig gut, und das ist so ein bisschen die beiden Seiten zusammenzubringen, ist, glaube ich, schwieriger denn je, weil es so unterschiedlich war.
Naja, ob es uns hier im Podcast gelingt, Lösungsvorschläge zu unterbreiten, glaube ich jetzt einfach mal. Das schaffen wir. Wir hören uns schnell Thomas Korell an, der uns unseren Sponsor vorstellt. Und dann geht's los mit Kadepp, mit mir, Fadi Kiblavi, mit Flo Zenger und Uli Dickmeier. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Ich habe Uli Dickmeiers Geburtstag vergessen in...
Auch. Ach, du auch.
Ah, du auch, okay.
Was
solche Kollegen hat.
Dann war es mir so peinlich, ja, dass ich es
unterschlagen
habe. Genau, deshalb ja. Jetzt on air alles Gute nachträglich.
Ja, von mir auch. Ich hab tatsächlich heute früh schon mit Uli telefoniert und hab da gratuliert nachträglich. Muss ich jedes Jahr, obwohl du tatsächlich in meinem Kalender eingetragen bist, aber irgendwie es kommt keine Benachrichtigung am Tag. Also ich weiß immer Wochen vorher, da hat der Dickmeier Geburtstag. Und dann weiß ich es immer noch mal ein paar Tage danach, wenn ich zufällig irgendwas im Kalender suche, in dem sonst kaum was drinsteht. Ja.
Kenne ich. Ich bin da auch oldschool-mäßig unterwegs.
Okay.
Ich dachte, der Geburtstage auf Papier eintragen und so und schau dann auch nicht rein. Also.
Ja, okay. Ich dachte, der Flo weiß es auf jeden Fall, weil das doch bestimmt bei Facebook angezeigt wird irgendwie.
Ja, aber dafür müsste ich ja auf Facebook gehen, und das meine
okay.
ich ja.
Okay, gut, dann beruhigt mich auch das. Ich hoffe, du hattest ein schönes Fest, Uli.
Oh, unspektakulär.
Unspektakulär, wie es deinem Alter
ganz genau
gebührt.
Das haben wir gestern nochmal Teil 2 der Feierlichkeiten erledigt. Im schönen Trockau.
Ah, uns wurde vorgeworfen, genau, Trockau, dass mal wieder eine Ausgabe ohne Kulinarik-Tipps ausgekommen ist. Deshalb, wo geht man da hin in Trockau? Ich glaube, es gibt zwei Kneipen und
ja, aber
das beste Cordon Bleu der Welt. Willst du da Unfrieden ins Dorf bringen?
Da kann ich jetzt keine Unterschiede machen, aber ich tue mich leicht, weil wir gestern auch griechisch essen waren in Bayreuth. Okay. Gibt es einen sehr guten Griechen,
okay.
Was an meinem Geburtstag schon eine kleine Tradition ist, zu diesen Griechen zu gehen. Das war sehr schön.
Wie, willst du den Namen des Griechen verraten oder weißt du?
Papadopoulos.
Papadopoulos, super Name eigentlich. Ja. Ist es der ehemalige Schalker Innenverteidiger, der das? Naja, der war. Ja. Naja, der war nicht gut, der Gag. 0-0 in Ingolstadt. Enrico Valentini sagt, eine Wundertüte ist diese zweite Liga. Er sagte, dass nach diesem Spiel und er sagte das vor allem deshalb, weil alle damit gerechnet haben, ich zum Beispiel, dass der Club wie die Darmstädter eben letzte Woche auch diese armen Ingolstädter 6-1 mindestens aus dem eigenen Stadion schießt. Aber das dann nicht passiert ist und Enrico Valentini wusste anders als ich vorher, dass es kein 6-1 wird. Was habt ihr euch denn von diesem Spiel erwartet? Ja, hoffentlich nicht das, was dann da rausgekommen ist, oder?
Doch. Ich zitiere mich selber, und zwar eine WhatsApp an meinen Kumpel Andi, der quasi Grüße. Schon so gemeint. Grüße, der schon vorm Spiel geschrieben hat, er hat keine Lust. Ich habe dann geantwortet, also er hat geschrieben, wird heute eh nicht gut, und ich habe geantwortet, sicher total verkrampft. Mhm. Das war um 13.09 Uhr.
Okay.
Also.
Das Spiel, Spiel begann um 13.30 Uhr, so viel weiß ich inzwischen, vor allem, weil ich dort war.
Und vor allem, weil inzwischen alle Wochenendspiele, außer das eine Samstagabendspiel um 13.30 Uhr anfangen.
Genau, die Keplavi-Regel der DFL, da bin ich immer noch sehr dankbar dafür. Dass und auch dieses Samstagsspiel finde ich tatsächlich gut. Also dieses 20.30 Uhr kann man dann, wenn es einem ganz furchtbar langweilig ist, was bei mir des Öfteren mal vorkommt, kann man sich dann um 20.30 Uhr noch die zweite Liga angucken. Gestern Hanno Behrens, um den auch mal wieder hier zu erwähnen, der leider nicht so viel Glück hatte gegen Dynamo Dresden, aber ein schönes Fußballspiel. Naja, Zweitliga-Fußballspiel halt. Also ja, du hast es so erwartet, und du, Uli, du hattest auch das 6-1.
Nee, es ist ja schon so, dass gerade bei solchen Spielen, wo man vorher so viel hineinlegt mit dieser ganzen Vorgeschichte, dass es meistens so ist, dass dann das, was rauskommt, das ist wie beim Derby. Da macht man immer vorher ein Mordsbohai und historische Rückblicke und große Aufregung, und dann kommt eigentlich unterm Strich was raus, was dann irgendwie auch nicht so wirklich toll ist. Und sowas heute, glaube ich, auch.
Ja.
Also meine Erwartungen waren gering und wurden voll erfüllt.
Ja, gut. Das ist doch schön. Ja, meine Erwartungen waren, keine Ahnung, nach dieser Woche, viel zu kurzen Woche Urlaub, habe ich mich tatsächlich mal wieder auf ein Fußballspiel gefreut. Und Ingolstadt, sehr schöne Anreise mit dem Zug. Und dann bin ich in Ermangelung von Taxis und Leihrädern in Ingolstadt mit dem E-Roller zum Stadion gefahren, was man in meinem Alter eigentlich auch echt nicht mehr machen sollte. Aber es hat einigermaßen Spaß gemacht und ist relativ teuer. Also E-Roller fahren, ich dachte, da kommt man irgendwie für 50 Pfennig irgendwo hin, aber nee, kostet was, dieses klimaneutrale Fahren. Und dann war sehr wenig los rund ums Stadion. Ingolstadt ganz okay, diese Teil der Stadt, den ich gesehen habe, sehr viele Einfamilienhäuser. Ich bin am alten ESV-Stadion vorbeigekommen, wo sehr viel Lärm war. Ich habe aber nicht gucken können, warum da Lärm ist. Irgendeine Sportart wurde betrieben. Aber ich musste ja weiter. Ja, und im Audi, wie heißt dieses Stadion?
Audi Sportpark.
Audi Sportpark. Waren zwar ein bisschen mehr als 3000 Menschen, aber jetzt auch nicht wirklich gute Stimmung. Dafür war Stefan Kutschke da, der für Stimmung auf dem Platz gesorgt hat. Wie sehr mögt ihr denn Stefan Kutschke? Es saß ein Kollege der Agentur neben mir, die ja normalerweise sehr um Seriosität und Objektivität bemüht sind. Und das Spiel war ungefähr 1,5 Minuten alt. Und dann sagte der zu mir, dass den Kutschke kann man eigentlich nur hassen. Und ja, irgendwie schon. Aber irgendwie ist es auch lustig mit ihm. Wie steht ihr zu Stefan Kutschke?
Ich hatte ja damals das Vergnügen, als er zum 1. FC Nürnberg gekommen ist, mit ihm dieses Einstandsporträtgespräch führen zu dürfen. Mhm. Und es waren ja alle so nette Leute damals. Hanno Behrens ist da auch gekommen und irgendwie waren alle total nett. Und ich muss sagen, auch Stefan Kutschke war damals wirklich sehr, sehr freundlich und nett und auch durchaus reflektiert, was er so gesagt hat. Also da dachte ich auch noch, ja, super Typ. Mhm. Ja, aber ja, Bild hat sich dann schon ein bisschen gewandelt, also auch was man so unter der Hand gehört hat von manchen Mitspielern, ist er wohl als Typ schon vielleicht ein bisschen schwierig. Und ich habe mir es halt auch beim Spiel wieder gedacht, ohne mich da jetzt auf einen einschießen zu wollen, aber das waren so viele, er stellt halt immer, wenn er in den Zweikampf geht, den Fuß rein und tritt auf den Fuß und dann kommt der Ellbogen raus und macht es dann aber so clever, dass er irgendwie eigentlich nie rot sieht. Also das ist auch eine Kunst, muss man auch mal anerkennen. Aber ja, gut, wenn man muss sagen, wenn man in der eigenen Mannschaft hat, dann schwärmt man von dem Aggressive Leader und genau solche Typen brauchst, wenn er in der gegnerischen Mannschaft ist, dann regt man sich halt auf.
Ja.
Aber ja, ich gibt immer wegen dem Ganzen etwas Pep.
Ja, du, Flo, eine andere Meinung zu Kutschke, oder?
Nee, ich finde, man merkt ihm das Alter inzwischen an. Also er ist, und zwar
ruhiger
nicht, dass
geworden.
Er ruhiger, nein, eben nicht, dass er ruhiger wird, sondern dass halt einfach, inzwischen ist er halt, also das finde ich jetzt die Saison sehr auffällig, ich finde ihn halt inzwischen nur noch dieses Durchlaufen beim Bein stehen lassen beim Zweikampf. Er ist halt nur noch aggressiv, er hat keine andere Qualität mehr, er kommt kaum mehr an den Ball, kommt kaum mehr zu Abschlüssen. Also er ist halt einfach ein Stückel älter und das ist dann der Unterschied, wenn jemand irgendwie auf dem Platz ist und dann zusätzlich noch andere Qualitäten hat, wie er ja teilweise dann auch für Ingolstadt hatte, dass er halt einfach, oder in Dresden, dass er halt seine Tore noch macht, dann finde ich das ein Mittel, wo man sagt, okay, der bietet halt zusätzlich noch was, weil der kommt halt wirklich inzwischen nur noch über die Mentalität und das finde ich ein bisschen eindimensional und ich glaube, Ingolstadt wird es ein Stück weit auch besser tun, wenn er nimmer auf dem Platz stünde, zumindest sportlich. Er hat da, glaube ich, nach dem Spiel auch Neuverpflichtungen und Verstärkungen noch gefordert, ja, vor allem vor seine Position. fände ich das Ingolstadt gut, wenn sie noch doch drin bleiben wollen, aber an sich ja. Also ich finde ihn auch nicht wahnsinnig sympathisch, wir wissen alle, was er sich da nach dem Abpfiff des Relegationsspiels geleistet hat, das passt eigentlich in das Bild. Das Bild war ja vorher auch schon geformt, also gibt ja auch genug Aussagen eben aus Nürnberg aus seiner Zeit.
Wie das darf ich ein Zitat einwerfen?
Natürlich. Ja,
ich bin jetzt ohne, nicht gespannt, ob ich da...
ohne den Urheber des Zitats natürlich zu nennen, der über den Herrn Kutschke mal sagte, kann keinen Ball stoppen, aber im Training immer die Fresse auf.
Ja, so, das ja. Ist, damit beschreibt man mich eigentlich aber auch ganz gut. Also, das, ja, ich fand's auch, Stefan Kutschke ist echt so erwartbar irgendwie, wie er da auf dem Platz rumläuft. Und ich fand's dann sehr schön, dass Johannes Geis ihn in eine gelbe Karte gebracht hat für ein Foul, das ich jetzt nicht so schlimm fand. An Johannes Geis, und das fand ich dann auch schon wieder witzig, dass sie ihn dafür dann dran gekriegt haben und dass Kutschke dann nicht mehr ganz so rum.
Ja, das war halt die EM-Messlatte, da gibt's halt Geld für sowas.
Ja, genau. Also, ja, Stefan Kutschke. Trotzdem hat er den Nürnbergern ein bisschen Probleme bereitet, weil sie nicht zurechtgekommen sind mit diesem, die dreschen den Ball irgendwie nach vorne, die Ingolstädter, und Kutschke versucht halt zu köpfen oder einen, der den Ball wegköpfen will, wegzurammen, und dann geht's darum, die zweiten Bälle, das habe ich heute gelernt, zweite Bälle aufzusammeln. Das ist den Nürnberger ja. Nicht gelungen. Das fand ich
haben sogar zwei Spieler gesagt, Valentini und Martina, das sprachen davon, Bälle aufzusammeln.
Genau, das fand
ich. Das ist was wir nach dem Training das halt immer gemacht haben, wenn wir hinter dem Tor in der Wiese rumgekrochen sind.
Im Sportunterricht wirklich gut war. Gut war,
genau. Das Bälle aufsammeln.
Hast du sie alle eingenetzt.
Ja,
genau.
Hätten heute den Zänger gebraucht auf dem Platz.
Also, Bälle einsammeln.
Ja, also der FC Ingolstadt hat es so gespielt, wie man das erwarten musste.
Bisschen weniger rechtslastig als in den anderen Spielen bisher, aber sonst.
Ja, das stimmt. Es ging erstaunlich viel über die linke offensive Seite der Ingolstädter, ne? Das anders als in deinem Vorbericht. Womit ja, wir wieder ist, Wasser auf die Mühlen eines Kollegen eines Fachmagazins.
Ja.
Die lesen das halt auch in Ingolstadt.
Ja. Genau.
Und dann wird halt reagiert.
Ja, aber es war wirklich so, wie man es einigermaßen erwarten musste, bloß seitenverkehrt vielleicht. Und es war nicht schön, nicht besonders klug, aber es hat gelangt, um den Club mindestens 35 Minuten davon abzuhalten, selbst Fußball zu spielen, oder?
Ja, sie haben so ein bisschen Probleme gehabt, damit umzugehen. Allerdings auch ein bisschen damit, dass sie selber dazu gezwungen worden sind, lange Bälle zu spielen. Also durch das Pressing, das sie ja doch relativ früh zugestellt haben, die Ingolstädter, sind die Bälle ja auch lang geflogen und dann war eben auch auf der Seite ging es ja dann um die zweiten Bälle, weil meistens man den ersten bei so einem langen Schlag halt nicht festmachen kann. Und da hat sich der Club tatsächlich lange Zeit schwer getan, damit umzugehen. Warum auch immer, vielleicht liegt es so ein bisschen an der Mannschaftsstruktur, dass halt da ist auch jetzt in der Luft jenseits von Manuel Schäffler und der tat sich auch sehr, sehr schwer, halt einfach relativ wenige Spieler da sind, die da mal einen Ball erobern können und dann in der Richtung auch schwierig. Ich fand eigentlich defensiv, fand ich gar nicht so sehr, dass da wahnsinnig Probleme waren, eigentlich über das ganze Spiel verteilt. Wenn man sieht, also eigentlich richtige Torchance hat Ingolstadt ja eigentlich im ganzen Spiel nicht.
Ja. Okay, aber dieses zweite Bälle aufsammeln, dazu muss man ja nicht kopfstark sein eigentlich, um das dann zu schaffen. Und
nee, das nicht, aber um den ersten Ball festzumachen oder halt um den zweiten ersten Ball so weiterzuleiten, dass dann der zweite Ball aufgesammelt werden kann, da hilft's manchmal schon.
Ja. Also ich fand's, ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu wissen, dafür haben wir den Flo, aber ich fand's vom Zuschauen her wahnsinnig schlampig phasenweise. Also wo man wirklich manchmal gute Ausgangspositionen hatte für einen Konter oder für einen Angriff und dann kommt halt der Ball wieder einfach einen halben Meter zu kurz oder 10 Zentimeter zu weit rechts oder links. Also ich fand es sehr fahrig und sehr schlampig und zwar auch von Spielern, wo man es nochmal nicht so gewohnt ist.
Du wirst jetzt gleich über Nikola Dovid ansprechen oder heben wir uns das noch
auf? Den habe ich gar nicht mehr gesehen, weil da habe ich geschrieben.
Ah, okay. Ich habe ihn so beobachtet. Aber großartig wie.
Nein, ich ist mir selbst bei Mats Möller-Dehle, der natürlich auch wieder tolle Szenen hatte, aber auch bei ihm ist mir aufgefallen, dass dann da so der eine oder andere Pass einfach nicht die nötige Schärfe hatte oder die Präzision. Bei Tom Kraus ist mir aufgefallen und da sind im Ansatz halt einfach schon viele Situationen dann pulverisiert worden.
Mats Möller-Dehle war in der ersten Halbzeit die offensive Idee des ersten FC Nürnberg, wenn ich das so zuspitzen darf. Etwas.
Super Solo.
Ja.
Aber dann
aber halt der auch Schuss nicht,
wieder ja. Abgeblockt dann halt, ja. Dann, ja. Das aber, meine ich aber irgendwie.
Also war das der Plan, Möller-Dehle den Ball geben und dann hoffen, dass der irgendwas Cooles draußen macht. Ist
momentan so bisschen der Plan, egal welches Spiel es ist, ne?
Also, ja. Aber ist es nicht der Scheißplan? Irgendwie so großartig Mats Möller-Dehle ist, aber. Müsste an einem, nach dem fünften Pflichtspiel der Saison, müsste da schon ein bisschen mehr Plan in der Offensive, darüber reden wir jetzt auch schon sehr ausdauernd, müsste da nicht schon ein bisschen mehr Plan existieren? Oder ist es immer noch so, dass sie halt immer noch diesen Zweitliga-Fußball lernen und sich auch vollkommen zu Recht darüber freuen, dass sie defensiv so stabil sind, dass sie jetzt schon in drei Zweitligaspielen keinen Gegentreffer haben quittieren müssen? Ah, das finde ich super, was wir heute so
Fußball, ganz Kopfschmerzen.
Fußballlastig sind.
So viel Fach.
Ja, Fach würde ich es nicht nennen, aber zumindest.
Naja. Ja.
Ja, aber Meinungen?
Ja, es müsste ein bisschen mehr da sein. Da sind wir aber wieder bei der Frage, die den Kollegen am letzten Wochenende so zum Stöhnen gebracht hat, nämlich bei der Frage, inwiefern denn die Achter richtig nachschieben oder nachrücken. Mhm. Weil das war heute, also mein Robert Klaus hat es ja beim letzten Mal gesagt, ja, wir haben sie nicht so gefunden. Die hat man heute auch wieder nicht gefunden, die Achter. Also Es fehlt halt einfach, ich meine, die Idee von der Auswechslung oder von der Einwechslung von Thailand Dumann war sicherlich auch zu sagen, wir bringen jetzt jemanden, der ein bisschen mehr Offensivdrang hat, der vielleicht ein bisschen mehr in diesen Zehnerraum, also quasi in die Zone vor den Strafraum auch mal kommt, gerade wenn Mats Möller-Dehle rausrückt, weil das große Problem an dem ist ja, wenn er draußen ist, ist halt im Zentrum keiner mehr, der den Ball abnehmen kann.
Ja, und er war heute oft draußen und hinten vor allem, also gerade in der ersten Halbzeit, wo man sich wirklich dachte, ja, der ist die Offensive. Liegt es an der Besetzung dieser Achterpositionen? In meiner WhatsApp-Gruppe wurde schon mal bemängelt, dass die zu defensiv besetzt sind. Was man jetzt aus Sicht der Defensive gut finden kann, aber aus Sicht der Offensive.
Jetzt genau so ein bisschen, ich sehe das tatsächlich so ein bisschen als das Problem, dass du die Balance in diesem, in dieser Raute oder in diesem Drachenviereck, um im Fadi-Sprech zu bleiben.
Vielen Dank.
auch, dass die Balance halt noch ein bisschen schwieriger ist, weil die Achter, das hat der Robert Klaus in der letzten Pressekonferenz sehr schön erklärt, halt einfach so viel abdecken müssen, dass du irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau auf der Position brauchst. Und wenn du eine hättest, dann würde die aber nicht oder nicht lange beim FCN spielen. Das ist jetzt mein Zusatz dazu. Ja. Und dementsprechend musst du halt irgendwo, irgendeinen Tod musst du sterben. Und momentan entscheidet man sich natürlich, glaube ich, auch bewusst ein bisschen mehr für die defensive Stabilität, für das bisschen mehr nach hinten arbeiten und vernachlässigt dadurch so ein bisschen die Offensive. Also, weil die Variante mit Thailand Duman wäre ja so eine, dass man sagt, man geht einen Schritt weiter nach vorne.
Ja. Hat dich das verwundert, Uli? Du bist ja bekennender Thailand Duman-Fan, dass der heute aus der Startelf wieder rausgeflogen ist? Oder war das logisch, dass in so einem Aggro-Spiel, wie es zu erwarten war, weil
wenn du in den Nürnberger Nachrichten oder Nürnberger Zeitung meine prognostizierte Aufstellung gelesen hättest.
Ja, habe ich tatsächlich nicht, weil ich.
Hättest du erkennen können, dass ich da in der Tat Fabian Nürnberger anstelle von Thailand Duman prognostiziert habe. Mhm, also insofern hat es mich nicht überrascht. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass Fabian Nürnberger im letzten Spiel nach seiner Einwechslung ein bisschen Struktur reingebracht hat und ein bisschen Zug nach vorne. Und Duman jetzt sicher nicht schlecht gemacht hat, aber ich glaube noch nicht so weit ist, dass man ihn jetzt als permanenten Startelf-Spieler sehen kann. Und ich habe generell das Gefühl, dass Robert Klaus da gerade viel noch ein wenig experimentiert, also auch mit der Sturmbesetzung. Irgendwie ist da die ideale Formation momentan noch nicht gefunden. Also mich wundert es auch so, dass Lohkämper so gar keine Rolle spielt momentan bei den Einwechslungen.
Ist das der völlig fit?
Das wäre die Frage. Ja, also,
das ist tatsächlich, habe ich mir heute auch gedacht, anders als wenn er ins Aufgebot rutscht.
Genau, das sagen die Trainer auch immer, wenn einer auf der Bank sitzt, dann ist er auch spielfähig.
Ja. Ja, das war immer Keller und Kölner, aber von Robert aus habe ich das auch gar nicht gehört. Vielleicht sieht er das auch.
Vielleicht was?
Vielleicht sieht er das auch anders, der Robert Klaus.
Ach so, ja,
naja, das wir müssen das halt so besetzen.
Ja. Ja.
Aber für Viertelstunde reicht es doch immer. Da könnte man sogar uns reinschmeißen.
Nein.
Du hättest halt deine Fußballschuhe vergessen. Das ist um diesen Dings mal wieder. Ja, also offensiv ist es wirklich noch ein bisschen. Die beste Chance hatte Tim Handwerker. Im kompletten Spiel eigentlich auf beiden Seiten. Und wieder mal ist er an einem hängen geblieben. Diesmal macht er aber nicht so viele Dinge falsch, oder? Gibt's da auch noch Linzmeier ist es, glaube ich, der den Ball dann kurz vor der Linie noch mit einer Grätsche, anders als damals Gauss im vergangenen Sommer, noch daran hindert, über die Linie zu rollen.
Ja, ich finde auch, dass in der Szene, selbst als bekennender Handwerkerkritiker, sage ich mal, hat er da nicht viel falsch gemacht. Also der Ball war am Torwart, war er vorbei, dass dann da von hinten noch ein Abwehrspieler mit langem Bein kommt, okay, das ist dann Künstlerpech. Aber war schön von Möller-Deli rausgelegt, war schön abgeschlossen, das war dann halt wirklich Pech.
Ja. Tim Handwerker grundsätzlich, ich glaube, ich habe ihm eine relativ, ich musste ja heute wieder...
Oh, ich bin auf deine Noten gespannt, du hast
ja... Ja, ich habe sie gesehen und mir gedacht, puh, sehr, sehr freundlich.
Ja, fandest du, ich habe tatsächlich mit einem Kollegen vom Kicker telefoniert, der auch Noten machen musste. Und die waren sich gar nicht so unähnlich. Welche fandest du am zufreundlichsten? Kannst du dich noch erinnern?
Hey, du hast Johannes Geiser 2,5, das fand ich, also die Noten mit dem Zweier, also ich habe niemandem ein Zweier vor ein Komma gegeben, weder Sörensen noch Geis noch Möller-Deli, so wie du.
Mhm. Ja, aber wenn du die Defensive so lobst, dann musst du natürlich schon auch Johannes Geis, der ich finde schon so eine Art Ruhepol ist. Also ich hatte so den Eindruck, den kann man immer mal anspielen. Er grätscht immer mal dazwischen. Und außerdem hat er Kutschke in die gelbe
gebracht. Das ist, muss man natürlich mit einpreisen.
Klar. Ja, okay. Also ja. Johannes
Geis. Also du kommst, ich hab's dann ausgerechnet, du kommst auf einen Schnitt von 3,3. Ich persönlich komme auf einen von 3,5. Das liegt aber auch daran, dass ich Nicola Dove dann noch mit reingenommen habe.
Und eine 2 gegeben hast, wie immer.
Natürlich. Also in der Schweiz wäre es eine.
Ja, okay. Also ich war zu.
Ich fand es ein bisschen an zu nett. Ich hätte Borkowski aus, habe ich auch nicht so gut gesehen. Also der hat zwar zweimal irgendwie einen Ball hinten geholt, aber ansonsten war eigentlich, fand ich gar nichts von ihm. Ich fand den auch schwächer als Scheffler. Also
was?
Und da habe ich nicht.
Na also, ja. Jetzt. Warte mal, jetzt verabschieden wir Flo Zenger aus diesem Call hier. Warum der Borkowski war doch wenigstens noch der sich bemüht hat, dann mal irgendwo einen Ball aufzutreiben.
Also ja, mein, aber dadurch hat er halt vorne gefehlt. Also der bringt mir meistens, gibt er mir halt einfach nichts von seinem Spiel. Dann steht er zu tief, dann ist er nicht anspielbar, dann rennt er irgendwo hin und durchsetzen vorne, sodass ich auch nicht. Ich bin, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch nicht so ganz raus, was für Typ Stürmer er eigentlich ist, weil er kam mit ziemlich guten Dribbling-Werten, da sehe ich jetzt nichts von. Allerdings wird er auch nie so angespielt, dass er es mal ausnutzen kann. Also ich bin, weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte auch ganz gerne mal Scheffler und Schuranov nebeneinander gesehen und nicht den Scheffler-Schuranov-Wechsel, wo ich das Gefühl habe, ja, also ich meine, die beiden sind schon physischer als jetzt Borkowski oder Lowcamper oder sonst jemand, aber trotzdem ist es, ich hätte das gerne auch mal gesehen, dass die beide da vorne drin stehen, aber das macht Robert Klaus anscheinend nicht.
Ja, würde ich auch nicht gern sehen. Du, Uli, was ist deine, wie sind wir denn jetzt von Tim Handwerker?
Ja, ich wäre bestimmt bei einem Notenschnitt von 4,3. Mhm. Aber ich habe heute wirklich zu wenig konzentriert aufs Spiel schauen können, um jetzt da mir anzumaßen, den Spielern heute Noten geben zu wollen. Also da war ich zu sehr beschäftigt. Mit einem Auge verfolgt natürlich, aber so Details würde ich da jetzt schwer bewerten können. Habe jetzt aber auch so vom Gefühl her, hätte ich jetzt, bitte?
Was du schreiben musstest?
Den Spielbericht. Für online.
Willkommen
das musst du, Frage. Du kennst doch diese Online-Welt, da muss es schnell gehen und
da
muss
man mit Schluss
fertig sein. Und, deswegen machen wir da auch eigentlich eine.
Ich spiele ja auch 1-0 aus, wo sie 2-0 ausgehen.
Deswegen machen wir aber auch eigentlich diese Trennung zwischen, also der den Spielbericht schreibt, den aktuellen, der macht dann nicht die Noten, weil das sich wirklich, also ich finde es unmöglich, gleichzeitig auf dem Laptop zu schauen und zu schreiben und dann noch 11 Spiele im Auge zu behalten, das finde ich unseriös. Deswegen machen wir das eigentlich auch nicht.
Ja.
Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Dass ich aber jetzt so vom mit einem Auge drauf schauen, jetzt auch, glaube ich, keinen 2, irgendwas gegeben hätte.
Ja, ja. Naja, egal. Jetzt sind sie schon draußen in der Welt. Ja.
Die freuen Noten. Sich ja auch mal, wenn du mal die Noten machst und sie haben dann ein schönes Wochenende und können
dir
ihrer Mutter zeigen, schau,
der Vati hat
eine 2 gekriegt. Ja.
Habe ich denn gar keinen 5er gegeben?
Nein.
Echt nicht?
Manuel Scheffler 4,5 ist die schlechteste.
Okay. Sorry, Manuel Scheffler. Ich wollte ihn nicht so exponieren, aber naja. Aber ich fand Tim Handwerker diesmal ganz okay.
Glatte 3.
Hätte ich jetzt auch so mit einem Auge gesehen.
Mhm. Schon, oder? Ich glaube es.
Wobei er in der ersten Halbzeit wieder einen anschießt, ne, wo sich wieder
erst. Ja, und er hat auch
2 Meter vor ihm.
In der Vorwärtsbewegung vor der größten Ingolstädter Chance. Wenn man die so bezeichnen will, diesen Fernschuss, da hat er schon auch, weil Fernschuss ist es gar nicht, das sind 17 Meter, da ist er derjenige, der den Ball verliert in der Vorwärtsbewegung. Er hat an einer anderen Stelle auch mal eine, wo ein Ball zwar erobert und dann aber ins Dribbling geht und ihn sofort wieder verliert. Das sind halt, also auf Fußballerdeutsch oder auf Fußballerneudeutsch ist das, glaube ich, schlechte Entscheidungen oder so.
Mhm. Ja, aber wer trifft die nicht?
Das ja, ist wer täglich, ist frei von schlechten Entscheidungen genau, jeden Tag?
Täglich beweise ich das, dass man auch außerhalb des Fußballs furchtbar schlechte Entscheidungen treffen kann. Aber gut, mich benotet auch niemand, bis auf meine Familie, weil da hagelt es immer 5er. also ich fand Tim Handwerker okay, was aber auch daran lag, dass wirklich das Spiel nicht so auf seiner Seite stattgefunden hat. Es war eh wenig Spiel und dann, wenn, hatten da Valentini und Kraus mehr damit zu tun. Wen müssen wir denn? Müssen wir noch irgendjemanden lobend oder vernichtend erwähnen? Ich
Was hast du Martenia gegeben?
Eine 3. Ich fand, er hat katastrophal angefangen mit diesem Fehlpass in der ersten Minute und dann nochmal so beim Rauslaufen ein, zwei Sachen, wo er halt aufs Rauslaufen verzichtet, aber dann hat er sich...
Ja, am Schluss hält er auch noch den einen Ball, den muss man zwar, glaube ich, auch halten, aber ja.
Ja, also ich fand die eine Szene gegen Hawkins, wo er rausläuft und antizipiert und das fand ich gut. Ja. Also da, wo er das abläuft und eben den Fernschuss von Bilbia, glaube ich, den er da hält.
Genau,
am besten fand ich ja, habe ich aber anscheinend nicht die beste Note gegeben, Esker Sørensen.
Doch, hast du auch 2,5.
Also. Ah, okay. Den fand ich aber wirklich, also der hat sie sich verdient, oder? Auch nicht.
Ich hätte, bei mir hat er jetzt eine glatte 3, aber das ist letztlich, glaube ich, das sind immer so Sachen, da geht es dann um Zehntel hin oder her, das ist dann letztlich, glaube ich, echt Ansichtssache. Bei Sørensen ist es halt immer noch, ich glaube, er hat wieder irgendwo einen Querschläger oder so gehabt und dann gebe ich halt kein Plus mehr, aber das ist letztlich Spielerei. Also
ja, bei mir ist er da halt von 2 auf 2,5 gerutscht wegen dieses Querschlägers. Weißt du, Flo, um dich mal wieder in die Bredouille zu bringen, weißt du mehr über Merlin Röhl?
Merlin Röhl?
Mhm. Der ist mir nämlich auf Ingolstädter Seite aufgefallen. Aber
wegen des Namens, oder?
Da bin ich mir eben nicht sicher, ob ich den Namen lese und dann diesen eher schlaksigen jungen Menschen, der ausschaut, als würde er noch U17 spielen können, dass ich das sehe und mir dann denke, ja, so schlecht ist er gar nicht. Oder ob er mich tatsächlich durch sein Spiel begeistert hat.
Ja, es ist ganz lustig, weil dieser Merlin sieht ein wenig aus wie der Arthur aus der Arthur-Serie, aber gut, das ist nur so ganz nebenbei. Er ist halt einer aus dem Ingolstädter Nachwuchs, also das mehr kann ich gerade eigentlich auch nicht sagen, hat mal U19 Nationalmannschaft, glaube ich, auch gespielt.
Okay.
Dann. Leistungen, ja, ich meine, in der Ingolstädter Mannschaft ist es halt manchmal auch schwierig momentan. Das war jetzt eigentlich ja das erste, neben dem Pokalspiel, so das erste Spiel, wo sie wirklich ganz ordentlich gespielt haben. Na gut, nee, das Heidenheim-Spiel war auch okay. Von daher, ja, also das ist sicherlich einer, auf den sie setzen, also den Petzold ja insgesamt doch immer mal wieder relativ viele von den Jungen probiert einzubauen, auch wenn er jetzt den Keller auf die Bank gesetzt hat. Aber von daher, ja, der Name ist fällt schon auf, also von daher, wir haben, wie war das, ich habe im Wir sind momentan ja im Urlaub und wir waren, bevor wir in Bad Tölz waren, im Ravensburger Spieleland und wir haben tatsächlich da eine Familie gefunden, wo die Kinder Merlin und Arthur heißen. Und daneben die Tochter Eleonora, so wie unsere Tochter auch. Aber das war dann irgendwie ein anderer Ausreißer.
Wie ist denn das Wetter? Ich sitze ja also hier heute wieder unter meiner Dachschräge und habe Angst, dass jetzt gleich der Hagel einsetzt und ich dadurch...
Ich sitze auch in Bad Tölz unter der Dachschräge, auf der es drauf regnet. Also,
Hast du schon Eishockeyspieler getroffen? Bad Tölz ist ja so das Ding irgendwie.
Wir waren heute nur am Kirchsee und in der Klosterbrauerei in Reutberg. Mhm. Also das ist mein kulinarischer Tipp für heute.
Ja.
Die Klosterbrauerei oder die Klostergaststätte am Reutberg. Nicht so ganz günstig, aber wirklich ganz, ganz, ganz hervorragendes Essen.
Was hast du gegessen?
Ich hatte einen Schweinebraten, ganz klassisch. Ja, meine Frau hatte ein Wuiderer Schnitzel. Aha. Das ist eine Form des Cordon Bleu, aber halt nicht, aber halt mit Pilzen mit drin. Und
ja, dann ist es aber eigentlich schon auch nicht okay. Dann müsste das Cordon Bleu heißen oder halt Wuiderer.
Ja, was heißt der Wuiderer? Wuiderer Schnitzel.
Ja, gut, das ist dann.
Okay. Und meine Tochter hat mich dann ganz entgeistert gefragt, was für eine Sprache ich denn spreche, wenn ich ein Wuiderer Schnitzel bestelle. Und weil ich halt aufgrund meiner altbayerischen Wurzeln mit der Bedienung halt dann eher auf Bayerisch oder dem, was ich für bayerisch halte, geredet habe und dann hat sie mich etwas entgeistert angeguckt, ob das denn noch Deutsch sei.
Würde die wirklich wichtige Frage ist, würde Uli Dickmeier ein Cordon Bleu essen, in dem Pilze
mit Pilzen
verarbeitet wurden?
Also die haben da wohl mit gar nichts verloren. Also,
ja. Da bin ich ausnahmsweise mal deiner Meinung, dass als Jägersoße ist es okay, finde ich, aber und da ist dann Käse drin und Pilze in so einem.
Ja, okay. Ich hab's nicht probiert, aber anscheinend...
Frau Zenger war zufrieden.
Frau Zenger war sehr zufrieden, ja.
Das ist das Allerwichtigste.
Also dann kann man sich ja auch eine Pizza mit Klößen drauf bestellen. Und
nein, kann man nicht.
Okay.
Okay, was besprechen wir denn jetzt noch? Der Club ist nach diesem Spieltag Sechster. Mhm. Mit
6 Punkten.
Ja. Ist es jetzt noch ein Aufstiegsfavorit? Oder macht er?
Ja. Noch also ich finde es ich find's insofern ein bisschen schade, weil ich ja beim letzten Podcast irgendwie in meiner vorübergehenden Euphorie prophezeit habe, dass dieser Sieg gegen Düsseldorf jetzt dieser Dosenöffner für die Saison war und dachte jetzt, ja, jetzt
erste Podcast-Regel nie irgendwas prognostizieren oder und vor allem nicht dann in der nächsten Folge nochmal dran erinnern, dass man sich getäuscht hat. Das ist natürlich.
Und ich hab schon das Gefühl, dass man da heute echt eine Chance hat liegen lassen. Also jetzt natürlich nicht, um zu sagen, jetzt ist man dann in der Spitzengruppe fest dabei oder Aufstiegsfavorit, Quatsch. Aber es wäre einfach hätte so einen Schwung nochmal geben können. Wenn das Spiel jetzt gewinnst, dann hast du Heimspiel. Also da hätte was entstehen können. Insofern finde ich schon sehr bedauerlich, dass man die Chance heute relativ leichtfertig heute liegen hat lassen.
War das eine liegen gelassene Chance, Flo? Oder war es nicht doch einfach, können wir es nicht als Zeichen der Stabilität auch verkaufen, dieses 0-0 bei einer grottenschlechten Mannschaft?
Ich habe es mir mit Martin Funk ein bisschen hin und her geschrieben nach dem Spiel und habe ihn dann ab dann so einen Satz gesagt, wie letzte Saison hätte man halt so Spiele wie gegen Aue und gegen Ingolstadt vielleicht am Ende doch noch abgegeben, vorletzte ganz sicher. Und das ist halt auch klar, das ist jetzt nicht so die wahnsinnige Entwicklung, aber es ist halt doch so eine kleine Entwicklung, ist halt trotzdem auch noch da. Und von daher, ja, Robert Klaus hat ja gemeint, man darf das Saisonziel erst am 34. bewerten, aber momentan wären wir ja voll im Soll.
Also ja, nicht in meinem Soll, aber eine komische zweite Liga ist es.
Ganz seltsam.
Jan Regensburg schießt alles in Grund und Boden. Dynamo Dresden ist Zweiter. Und ja, der Club in Reichweite, Relegationsplatz. Und diese Riesenvereine kommen nicht so richtig in die Puschen. Habt ihr da Erklärungen dafür?
Ich glaube, in Regensburg haben sie selber keine Erklärung dafür.
Nee. Dass Sabre Zing plötzlich so spielt, wie Fadi schon immer vorhergesehen hat.
Ja, wie ich es damals dem neuseeländischen Fernsehen auch erklärt habe, dass das jetzt ungefähr noch eine Woche dauert, bis er solche Leistungen in Nürnberg bringt und dann hat es weniger als eine Woche gedauert und er hat Nürnberg verlassen. Naja, das, ja. Ja, schwierig. Sortiert sich diese Liga noch oder ist das...
Also ich gehe schon davon aus, dass sich das ein bisschen noch einpendelt. Ich rechne aber tatsächlich bei so ein paar Vereinen, also gerade bei Bremen rechne ich eigentlich nicht damit, dass die oben rankommen. Sprach's und habe damit eigentlich schon deren Aufstieg besiegelt. Aber so ist es halt. Aber also ich meine, die haben ja auch finanziell so erhebliche Sorgen, dass die müssen ja irgendwie alles noch abgeben, was irgendwie einigermaßen zu Geld zu machen ist. Also das ist natürlich dann schwierig. Ich finde Schalke, kann ich jetzt den nächsten Twitter-Menschen grüßen, nämlich den Edis. Der Edis hat Grüße. Mir geschrieben, hat auch eine tolle, arbeitet auch an einer tollen Fußballmanager-App,
die man auch heute so am Rande mitbekommen, ja.
Ja, und ist vor allem Free-to-Play, heißt The Football Company, also unbezahlte Werbung jetzt. Ich finde es eigentlich ganz, ganz schön zum Spielen und auch zum Nebenbei. Es ist nichts, wo man so wahnsinnig viel Zeit investieren muss, was ja immer mein Problem bei Fußballmanager-Spielen ist.
Sollen wir mal den Zwischenstand in unserer Communio-Liga durchgeben?
Ja, ich irgendwie zwei Stunden, bevor die Saison angefangen hat, mich nochmal angemeldet habe und irgendeinen zugelosten Kader da rumschuster.
Das ist das Problem, dass dir der Dickmeier, der das hochprofessionell betreibt, der zieht dir da die Kohle aus der Tasche. Erst nach Jahren habe ich es geschafft, mich da endlich abzumelden, nachdem ich wirklich über Jahre
hinweg... Wie so eine Sekte eigentlich.
Brav meine 20 Euro am Anfang der Saison gezahlt habe und nie wusste, wo die eigentlich hingehen, aber halt immer an Dickmeier und naja.
Was meinst du, wie Rügen finanziert wird nächste Woche?
Ja, nee, also der um das zu beenden, der Edis hat geschrieben, Schalke erinnert ihn so ein bisschen an den Club unter Valerian Ismail, und das stimmt irgendwie schon so, dass du so das Gefühl hast, die haben manchmal, die haben jetzt Spiele, wo sie komplett zerfallen sind. Ich meine, in Regensburg zu zerfallen ist natürlich nochmal was anderes.
Ja.
Aber insgesamt stimmt es schon, es ist so ein Abstieg, die Mannschaft muss sich noch sortieren, das kann auch böse enden, also ganz böse denke ich jetzt auf Schalke nicht, aber es kann schon sein, dass die dann auch noch dieses eine Jahr drin sind. Der andere große Feind, ich meine der HSV, der zerbricht so ein bisschen an der Persönlichkeit von Tim Walter, denke ich am Ende, so wie immer.
Ja, aber also das Bemerkenswerteste, dass die jetzt schon verkacken, nochmal machen sie es im ersten Rückrunde.
Ja, das stimmt. Also, das wundert mich auch. Und
zumindest konsequent mal.
Entlassen die nicht beide einfach ihren Trainer jetzt dann am 7., 8. Spieltag oder sowas? Und
ja, das kann natürlich auch sein. Aber ja. ich finde es insgesamt ganz spannend und ganz lustig. Also auch wenn man dann sieht, was weiß ich, Paderborn da plötzlich Dritter.
Ja.
Also klar, Tabelle ist Aussagekraft der Tabelle ist so, sei mal dahingestellt, aber
du weißt, ich gegen
St. Pauli, die vorher gut dabei waren.
Du weißt, gegen wen der HSV am 8. Spieltag spielt, weil du zu Prognosen abgibst, dass die da ihren Trainer entlassen dann.
Ja, das ist
erste Spiel von Peter Hegging wieder als HSV-Trainer.
Das wäre natürlich großartig. Naja, und dann kommt Benjamin Schmiedes. Grüße hier nach Nürnberg. Und
macht er jetzt eigentlich ein Sabbatical oder was macht er?
Ja, keine Ahnung. Wir telefonieren zurzeit nicht so viel. Nachdem ich es damals nicht geschafft habe, ihn hier in Amt und Würden zu bringen. Ich glaube, er ist mir,
Schmiedes Schmuser, du.
Er ist mir ja böse, glaube ich. Das kriege ich raus bis zum nächsten Mal, was Schmiedes so schafft zurzeit. Was müssen wir denn noch über... Also der Club kann nach wie vor aufsteigen, da bleibe ich jetzt mal dabei, auch wenn Dresden und Regensburg da zu enteilen drohen, aber im Notfall halt über die Relegation gegen die Bielefelder Arminia, um nicht das Einfachste zu sagen. Achso, wollen wir über dieses Fan-Ding oder dieses Polizeiding auch mal kurz sprechen? Du hast da, glaube ich, eine Geschichte machen dürfen, Uli.
Ja, in Kooperation mit dem Kollegen Fischer, der sich da aus Fürth ein paar Stimmen geholt hat, ja.
Ja, es geht darum, das Bayerische Landeskriminalamt, glaube ich, führt eine in Zusammenarbeit mit der Polizei, oder ist das Landeskriminalamt die Polizei? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ne? Ja, führen eine sehr willkürlich...
Das geht schon gut los.
Ja, ich, Polizei und ich, wir sind... So.
Auf dem Fahrrad mit dem Handy.
Genau, ja, danke dafür nochmal. Führt eine Liste, sehr willkürlich zusammengestellt, offenbar, auf der sich Fußballfans aus Bayern wiederfinden, von denen irgendwer annimmt, dass sie irgendwann mal Dinge tun könnten, die der Polizei missfallen könnten. Ja, habe ich das so richtig zusammengefasst, Uli?
Ja, eigentlich schon. Ganz gut, ja.
Und es sind erstaunlich viele Fans des 1. FC Nürnbergs auf dieser Liste. Der
556 oder so.
Ja, genau. Tabellenplatz 1.
Das ist doch auch mal schön, wenn man wo Erster ist.
Ja, einnimmt.
Das so spiegelt das nicht einfach die Zahl der aktiven Fans wieder?
Oder die naja, der aktiven Fans, nachdem Bayern irgendwie 200 irgendwas vermerkt
ja,
sind.
Sag ich also ja, aktive
Fans. Ja, genau, da gibt es ja einige, die sagen, die gibt es in München nicht so
aus. Wenn die Schickeria hört,
ja, dann
jetzt hast du heute Kutschke gegen dich aufgebracht, jetzt auch noch die Schickeria.
Und das, wenn man in der südlichen ja. Umgebung von München Urlaub macht, ist das vielleicht jetzt auch nicht das Allercleverste, aber
ja, naja, ich kann ja noch gegen, wenn ich jetzt gegen, ich kann jetzt gegen Fürth nicht auch noch was sagen, weil dann habe ich meine Schüler auch noch gegen mich.
Den Gag habe ich heute schon in unserer redaktionsinternen Konferenz gemacht, dass nämlich alle Fürther Fans auf dieser Liste sind, nämlich 76. Also herzlichen Glückwunsch.
Der Kollege Fischer auch drauf.
Wahrscheinlich, das recherchiert er noch. Aber er hat tatsächlich einen sehr guten Kommentar geschrieben, der auf nordbayern.de erscheint in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung, in dem es darum geht, diese Liste einfach abzuschaffen.
schlimm beschimpft worden dafür, glaube ich, ne?
Jetzt schon?
Ja, ja.
Echt? Ja, aber jetzt mal ernsthaft, kann mir jemand erklären, was für einen rechtlichen Hintergrund das haben soll, dass irgendjemand, von dem irgendein Polizist, szenekundiger Beamter, was auch immer, vermutet, dass er jemanden kennt, der mal irgendwo missgebaut hat, dass der auf so einer Liste ist und dann ja anscheinend dadurch ja,
wahrscheinlich
wirklich in Probleme geraten kann, weil das ja nicht nur für den Fußball verwendet wird, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, sondern auch für etwaige Reisen ins befreundete Ausland.
Ich würde mal an deiner Stelle auch mal eine Auskunft einholen, ob du da vielleicht auch mit drauf stehst. Du hast da mal irgendwelche berittenen Polizisten vom Max-Morlock-Stadion fotografiert vom Fahrrad aus, was zu juristischen Verwicklungen geführt hat. Genau. Also ich würde da nichts ausschließen.
Ja.
So blöd, wie das jetzt klingt, aber das ist ja wirklich so. Also soweit ich mich jetzt da aufklären habe lassen, ist das schon auch juristisch sehr, sehr fragwürdig, weil die betroffenen Personen auch gar nicht wissen, dass sie auf dieser Liste stehen.
Genau.
Und folglich auch gar keine Möglichkeit haben, sich gegen irgendwas zu wehren oder zu sagen, ich war bei diesem Spiel gar nicht, wo ich angeblich einen Aufkleber an irgendeinen Laternenmast geklebt habe. Also es ist schon fragwürdig. Also der normale Reflex von vielen Menschen war natürlich dann zu sagen, mein Gott, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt, dann muss man doch auch sich nicht aufregen über solche Listen.
Ja, aber das stimmt halt das leider beim Fußball
genau,
ganz oft nicht.
Und das ist halt so. Aber ich meine nur, das waren eben so dieser Reflex, wo auch der Kollege Fischer dann entsprechende Reaktionen gekriegt hat von Leuten, die sagen, ja, was wollen sie denn, wenn sie sich nichts vorzuwerfen haben, dann muss ich auch keine Angst haben. Aber das ist in dem Fall wohl wirklich so, dass da halt ganz schnell eine Sippenhaft droht und vor allem auch der Straftatbestand an sich ist ja trotzdem ein Unterschied, wie gesagt, ob man jetzt auf einen Aufkleber auf einen Laternenmasten klebt, was natürlich auch nicht in Ordnung ist,
ja.
Aber jetzt nicht vergleichbar ist mit irgendwelcher Kategorie C Hools, die da sich auf die Backen hauen. Also schwieriges Thema, aber
klebt weiter Aufkleber auf Laternenmaste, das finde ich einigermaßen okay. Die Grünen waren es, glaube ich, die diese Datei mit
ja, rausgekommen Anfrage. Ist es wohl, weil ein Fan da sehr hartnäckig war und immer wieder nachgefragt hat. Also die Grünen haben dann darauf reagiert und mit dieser Anfrage bestimmt, aber es ging wohl über irgendeine Rechtsanwaltskanzlei und irgendeinen Fan, der da sich mal kundig gemacht hat und dadurch kam das dann raus. Also will eher durch Zufall.
Ja.
Ja, mich okay. Erinnert es an Minority Report, ne? So Pre-Crime-mäßig. Du wirst verhaftet, bevor du überhaupt was tust, weil es ist ja sicher, dass du was tust.
Ja, und das ist doch also, Bullshit, oder?
Es klingt alles sehr dystopisch. Also mehr kann ich als bayerischer Beamter wahrscheinlich gar nicht dazu beitragen, ohne Schwierigkeiten zu kriegen.
Jetzt hast du heute schon so viel kaputt gemacht, jetzt kommst du auch nicht mehr drauf
an. Ja, nee, weil das ist derjenige, der mir das meiste Geld zahlt mit
Abstand. Was? Ich dachte, wir sind das. Oh Mann, ey.
Können wir drüber reden. Wenn ihr mir so viel zahlt wie der bayerische Staat, dann höre ich es dann gerne. Dann beschimpfe ich hier alle.
Okay. Ich rufe mal schnell in der Redaktion an und frage, ob wir das machen, dass der Zänger in den letzten 10 Minuten. Ja, egal. Also easy Gewalttäter-Sport heißt dieses Ding, warum auch immer. Und ja, abschaffen, wie es der Kollege Fischer in seinem Kommentar fordert. Das ist wirklich ein Kontrollskandal, die sollen sich um andere Sachen kümmern. Um sich selbst zum Beispiel und um die Dinge, die in Polizeidienststellen vielleicht auch schieflaufen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Aber nur
Wer weiß, wo du heute deinen E-Scooter im Audi Sportpark geparkt hast. Vielleicht wird es auch bestimmt irgendwo hingeschmissen.
Ich habe ihn tatsächlich erstmal falsch geparkt. Es gibt anscheinend Zonen, in denen man nicht parken darf und dann musste ich ihn erst an eine andere Stelle. Man kann ihn zwar quer auf den Bürgersteig stellen, aber in gewissen Zonen darf man trotzdem, auch wenn da eigentlich Fahrradparkplätze sind, da darf man ihn, dann durfte man ihn nicht abstellen. Aber ich glaube, da kann dann ausnahmsweise mal die Polizei auch nichts dafür. Es wird unruhig, irgendjemand macht knarzende Geräusche.
Das ist, weil ich im Bett podcasten muss und ich bin gerade auf die
Tabelle. Too much information.
Ich bin allein, also
Der erste Nackt-Podcast von nordbayern.de. Mache ich eh schon seit der ersten Folge an. Deshalb herzlich willkommen im Club, Flo. Haben wir noch irgendwas, was wir... Passiert noch was bis zum... Ja?
Jablonski der Woche? Oder ist das
jetzt Jablonski der Woche. Hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon abgeschafft.
Ist ja, ach so, haben wir abgeschafft. Haben wir doch gemacht trotzdem.
Hatten wir noch einen Jablonski der Woche?
Ja. Ich bin nur überrascht, weil Sven Jablonski irgendwie jetzt aufsteigt.
Stimmt, wurde uns auf, oder mir zumindest auf Twitter mitgeteilt. Er wird der Nachfolger von Felix Brüch, glaube ich, der heute dieses Spiel gepfiffen hat in Ingolstadt. Als FIFA-Schiedsrichter, oder? Habe ich das jetzt?
So habe ich es auch im Kopf.
Ja, okay. Ja, hat er sich verdient? Deshalb.
Schweigen.
Ja. Naja, man muss Menschen auch verzeihen können und, naja, das Sven Jablonski vielleicht nicht, weil das war eine Kneipenschlägerei, aber, hättet ihr Sven Jablonskis der Woche? Ich hatte ja Urlaub und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es jetzt negativ oder positiv konnotiert war, diese
Rubrik. Das ist, glaube ich, wurscht.
Ist wurscht, okay. Ja. Meine Sven Jablonski der Woche ist meine Tochter, die das Seepferdchen bestanden hat in dieser Woche, worüber ich mich sehr
gefreut habe. Jetzt schon?
Ja.
Also, ich habe das mit 14 gemacht
damals. Ja, ich hab's noch gar nicht. Und sie jetzt mit 5. Also großartig.
Eine Riesenleistung. Fun Fact habe ich übrigens bei meiner Musterung damals mitgebracht. Weil es hieß in dem Anschreiben, man möge Sportabzeichen und sonstige Sachen vorlegen. Und dann habe ich mein Seepferdchen-Urkunde hingelegt. Das war mein erster Anschiss bei der Bundeswehr.
Du wolltest ausgemustert werden.
Habe ich gedacht, Gott, sind die humorlos. Da.
Ja.
Hast du das Seepferdchen, Flo?
Das Seepferdchen habe ich tatsächlich noch gemacht, ja. Auch echt? So mit 6 oder 7 oder
okay.
So. Okay. Ja. Aber mehr oder weniger auch notgedrungen, weil ich halt irgendwie von meinen Eltern auch in Schwimmkurs gesteckt worden bin, weil mein Vater zweimal beinahe ertrunken wäre als Kind.
Ja.
Und dann hat, also in der Naab.
Oh, in der Naab, ist aber auch ein gefährlicher Fluss.
Ist gefährlich, ja, das stimmt. Und er kann aber bis heute nicht schwimmen, aber er wollte mir das Schicksal ersparen.
dass du ihn retten kannst, wenn er mal wieder in die Naab springt.
Und dementsprechend habe ich das dann irgendwo in Regensburg in der Schwimmschule damals gemacht.
Ja.
Ja, von daher.
Eine nicht zu unterschätzende Leistung. Ja,
aber mehr dann nicht, weil man muss ja auch immer Service-Podcast dazu sagen, das Seepferdchen allein heißt ja noch nicht, dass du wirklich schwimmen kannst.
Ja, sag das nicht so laut, falls meine Tochter mithört.
Eigentlich. Ja, für 5 ist es
sehr gut schwimmen. Also, ja, genau.
Da brauchen wir doch überhaupt nicht drüber reden. Also meine hat es noch nicht, obwohl sie jetzt in den Ferien auch wieder im Schwimmkurs war, aber sie hat dann am Ende dann doch. Ja, genau, sie haben am Ende keinen Bock gehabt.
Ja,
die richtige Beschreibung und das ist auch.
Ich wäre dann damit beim Seepferdchen fast noch gescheitert, ganz dramatisch, weil ich nachdem, was muss glaube ich erst 2 Bahnen schwimmen, was ich dann geschafft habe und in der Euphorie darüber dann beim Heraufholen eines Gegenstands aus knietiefem Wasser vergessen habe, meinen Nasenzwicker aufzusetzen, was dann zu erstickungsähnlichen Anfällen geführt hat.
Schultertiefes Wasser ist es übrigens.
Ja. Mit Schultertief? Ja. Naja, ich war ja schon 14, bei mir waren es die Knie.
Mit Nasenzwicker, ist das nicht verbotenes Hilfsmittel?
Ja, ich glaube auch.
Weil also damals in den 80ern oder 70ern war das erlaubt.
Ja, weil das hat meine
Tochter... Nie ohne Nasenzwicker.
Also. Sehr empört, dass man nicht mit Taucherbrille tauchen durfte, was sie sehr gerne macht, sondern halt ohne. Und das fand sie ein bisschen blöd. Aber dann hieß es am letzten Tag, spring da mal rein und schwimm da rüber. Und das tat sie dann zum Erstaunen aller Beteiligten. Und ja, gut ist es... Ja, noch, jetzt bräuchtet ihr noch 2 Jablonskis.
Mein Jablonski der Woche ist, wie gesagt, wir sind ja gerade im Urlaub und wir waren auch in Ravensburg im Spieleland und mein Jablonski der Woche ist das Foto von meinen Kindern mit der Maus, von der Sendung mit der Maus. Das finde ich große, große Klasse als großer Maus-Fan. Ich habe auch ein Maus-T-Shirt heute an.
Ich denke, du bist nackt.
Jetzt zerstört er wieder alles, aber naja, okay.
Wobei ich gar nicht weiß, welches Bild jetzt schlimmer ist, nackt oder mit Maus-T-Shirt. Also, beides gleichermaßen verstörend.
Ah, es wird Zeit, dass wir ein Ende finden.
Ich hoffe, das bringt jetzt keine Fanart.
Ich habe jetzt, vor allem habe ich jetzt ein bisschen Angst vor Ulis Jablonski der Woche.
Ich mache jetzt auch noch was mit Kindern, nachdem ihr alle so familiengeprägt seid. Wir haben am Freitag eine sehr schöne Vollmondwanderung aufs Walberla gemacht. Mhm. Mit der Familie meines guten Kumpels Christian. Grüße nach Kirch-Ehrenbach.
Oh ja,
gehört eh nicht zu,
von mir. Egal.
Und es war wirklich sehr, sehr schön, wenn man dann so nachts um 12 auf dem Walberla steht und auf diese Lichter der Großstadt kann man da nicht sagen, glaube ich. Ne? Also gut, mal auch Nürnberg und Bamberg gesehen, also runterblickt, dann wird doch sowas wie ein 0:0 in Ingolstadt plötzlich ganz klein und bedeutend.
Das, und zack, am Tag danach wird es schon wieder groß und bedeutend, so 0:0 in Ingolstadt. Ja, Walberla immer sehr schön. Ich bin tatsächlich erst vor 3 oder 2 Jahren das erste Mal mit meinem Freund Christopher da hoch gewandert. Vorher war ich da nie. Und ja, sehr nett. Also ich war in vielen Kneipen außenrum, aber hoch auf dem Berg war ich sehr lange nicht. Und
gibt's auch hervorragende Cordon Bleus in Kirch-Ehrenbach.
Ja, das stimmt. Da in der Gegend sehr viele gute Wirtschaften. Gut. Gerch.
Ja?
Ich habe einen.
Oh. Sehr gut.
Ja. Mir wurde glücklicherweise mal wieder einer zugeschickt. Ich hatte jetzt bloß keinen Bock, ihn vorzulesen, weil ich jetzt schon wieder... Ich bin auf tatsächlich auf Podigy beleidigt worden. Ich mache Podigy, nachdem ich es letzte Woche erwähnt habe, zum nächsten großen Ding. Kam direkt ein Kommentar dazu von einem, wie nannte er sich, ich will es nachschauen, ich glaube geplagter Hörer, der die Frage stellt, warum ausgerechnet derjenige, der nicht zur flüssigen Rede in der Lage ist, diesen Podcast moderiert. Das fand ich sehr schön. Grüße. Es gibt hier keinen Moderator, keine Moderatorin, das ist ein Kollektiv. Aber egal.
Es ist ja keiner zu flüssiger Rede fähig.
Ja, eben. Das ist ja, also, Tobi hat uns den geschickt. Ich habe ihn erraten.
Was Tobi. So wie das letzte Mal Thomas Paulus.
Genau, wie Thomas Paulus. Was Tobi einigermaßen überrascht hat. Aber, jetzt schaue ich mal. Das geht. Also, soll ich ihn mal vorlesen?
Ja. Wir haben keinen anderen, also Bach.
Ah ja, okay, gut, dann der Gerch. Also der 1. FC Nürnberg steigt auf, das noch zur Zusammenfassung, auch wenn es in Ingolstadt jetzt nicht wirklich geil war, was man da gesehen hat. Haben wir irgendwas Wichtiges da vergessen? Irgendwelche Zahlen? Wir hatten heute gar keine Zahlen, Flo, weil du halt im Urlaub bist, ne?
Ja, wir nehmen um 20 Uhr auf, der Abpfiff ist 5 Stunden her, da gibt's noch keine Zahlen, wir sind ja in der Bundesliga.
Ja, okay, also... Gerch begann seine Jugendkarriere bei CSCYD Brasilia, blieb dort nur ein Jahr und wechselte in die erste Liga zu Independiente José Terán und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Er blieb für 2 Jahre bei diesem Verein und hatte zwischenzeitlich ein Probetraining bei Borussia Dortmund absolviert für die U19, welches er nicht bestanden hat. Der linke Verteidiger... das ist schon zu viel verraten, glaube ich. Er wechselte nach Deutschland zu einem Traditionsverein, der damals in der ersten Liga spielte und bis heute immer noch einer der wenigen eingetragenen Vereine im Profifußball ist. Ich hätte es mir vorher nochmal durchlesen müssen. Der aus Ecuador stammende kleine Riese absolvierte 16 Bundesligaspiele mit einer Torbeteiligung. Nach 1,5 Jahren zog es ihn leihweise in die 2. Liga zum Rekordabsteiger, der wieder mal vor der Mission Wiederaufstieg stand. Für den Club lief er lediglich 7-mal in der Liga und 1-mal im Pokal auf und die Leihe wurde nach nur einem halben Jahr beendet. Er wechselte wieder auf Leihe zum ungarischen Rekordmeister, von dem er nach einem halben Jahr fest verpflichtet wurde und mit dem er auch seinen bisher einzigen Titel gewann, nämlich den Pokal und die Liga im gleichen Jahr. Ein halbes Jahr später wechselte Gerch nach Russland und gab sehr zeitnah seine Premiere unter anderem, der Dickmeier hat es schon wieder erraten, auch in der Europa League. Er spielte jedes Jahr Und der Zänger hinterher. Wahnsinn. Er spielte jedes Jahr international, wenn auch nur Quali. Und durfte kürzlich sogar Champions League spielen, wo ihm gegen eine französische Mannschaft eines seiner wenigen Profitore zum 1:1 Endstand gelang. Für sein Land hat er U17 und U20 gespielt und im Erwachsenenbereich in der Nationalmannschaft bisher 21 Spiele absolviert, in denen ihm ein Tor gelang. Heute ist der Gerch, da hätte ich jetzt was Englisches vorlesen müssen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Heute ist der Gerch 6 Millionen Euro schwer auf dem Transfermarkt und dem besten Fußballalter. Alter, das wär's, schreibt der Tobi. Okay, ihr beide habt's erraten, ich hab's erraten. Ich fand ihn aber gar nicht so leicht. Ihr schon.
Wie es aufgrund der Nationalität ist es.
War es so einfach, ne? Einfach. Ja, das hätte ich.
Und dann noch Position und dann spätestens bei Russland war es klar.
Okay, gut. Tobi, du lernst.
Ein Verein, der sich auch mit dem 1. FC Nürnberg im Trainingslager im Winter gerne mal den Platz geteilt hat.
Ja, und
mehr sage ich nicht.
Ja, okay. Ich sage jetzt auch nicht mehr. Gut, dann euch beiden weiterhin schönen Urlaub oder zukünftig schönen Urlaub. Wie lange bleibst du noch, Flo?
Wie lang? Ich komme am Samstag erst wieder. Das heißt, ich bin auch am Freitag nicht im Stadion.
Okay. Keiner von euch. Ich allein mal wieder.
Nö, ich komme zum Zuschauen vorbei.
Wahrscheinlich. Ah, du kommst zum Zuschauen vorbei. Mhm. Das ist doch.
Ich fahre erst Samstag früh. Okay. Kann ich nur noch den Heimsieg noch mitnehmen.
Das ist doch sehr schön.
Das heißt, du kannst auch deinen Aufsteller erst frühestens am Samstag abholen.
Ah ja, siehst du, der steht ja auch noch. Ich bin mir sicher, dass du den schon längst zum Anschüren
verwendet hast. Nein, der steht da immer noch und meine Tochter und mein Sohn erschrecken jedes Mal, wenn sie reingehen. Aber das könnte auch an dem Aufsteller von mir liegen.
Vielleicht gewöhnen sie sich auch an mich. Lass ihn doch einfach noch ein bisschen stehen und irgendwann denken sie, ach.
Und irgendwann ziehst du bei uns ein.
Genau. Ja, okay, da ist der richtige Fadi. Schön. Gut.
Bin mal gespannt, wann ich einen Aufsteller kriege irgendwann.
Tja, dann.
Ich kann das gerne, ich frage die Schülerin mal, ob sie nicht noch einen Uli-Aufsteller machen will.
Ja,
ich kann gegen einen Darth Vader-Aufsteller tauschen, wenn sie möchte.
Oh, das würde sie wahrscheinlich tatsächlich wollen.
Den darf ich daheim nicht mehr aufstellen.
Weil?
Na dann.
Zu gruselig.
Echt?
Also Nadine, falls Sie das hören, das ist ein Auftrag.
Ja, Grüße Nadine. Sie sind die.
Ich muss erstmal schauen, ob ich da noch hab, den das wieder aufstellen, sich hier Versprechungen mache und dann. Eieiei.
Das ist jetzt die erste Person, die wir im Podcast siezen, aber das ist bei uns so üblich.
Ich dachte, wir siezen uns auch die ganze Zeit. Wir siezen uns gar nicht.
Nur on air nicht. Wir sind jetzt quasi das Umgekehrte von Netzer und Delling. Nee, die haben sich nie geduzt.
Okay, siehste. Na gut, dann hören wir jetzt auf. Wir hören uns nächste Woche wieder, in welcher Zusammensetzung auch immer, wenn der 1. FC Nürnberg den Karlsruher SC bezwungen hat. Das wollte ich vorhin eigentlich noch fragen, ob es in der sogenannten Transferperiode noch irgendwas zu erwarten gibt rund um den 1. FC Nürnberg, da ich dir jetzt für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung und Nordbayern betreuen muss, sorry dafür, aber der Kollege Lars ist ja auch irgendwo in Frankreich, glaube ich, unterwegs im Urlaub, also kommt da noch was?
Ich sage ja.
Ja?
Ja?
Kommt oder geht?
Beides.
Heieieiei, das
auf derselben Position. Aber nein, das ist nur getippt. Ich weiß natürlich nicht mehr, aber
auf welcher Position?
Da, auf der, wo schon was passiert ist.
Aber nochmal?
Schauen wir mal. Ja, aber wie gesagt, ist reine Spekulation, kann auch völlig daneben sein.
Ist die Leihe von Linus Rosenlöcher, ist die jetzt schon durch eigentlich?
Nee, offiziell noch
nicht. Nach Zwickau, offiziell noch nicht, ne?
Sachsenring, Zwickau, super Verein. Stiegen mal fast in die erste Liga auf und dann war es der 1. FC Nürnberg, glaube ich, der stattdessen auch mit aufgestiegen ist. Müsste ich nochmal nachgucken, aber naja, mache ich eh nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs mit mir sprechen. Schönen Urlaub und
danke.
Schöne Arbeitswoche an mich. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.